Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Besprechung beim Telestammtisch, zu einer Serie. Verrückt, ne? Ja, machen wir tatsächlich manchmal, dass wir uns einfach so treffen, weil wir Dinge gesehen haben, über die wir sprechen wollen. Und heute habe ich jemanden am Start, mit dem ich über etwas reden möchte. Es nennt sich Chabos. Was das ist, was ein Chabo ist, was Chayas damit zu tun haben und warum ich vielleicht genau in die richtige Zielgruppe passe, das bespreche ich heute mit jemandem, der sogar die Menschen hinter der Kamera von eben jener Serie eben gerade interviewt hat. Ich freue mich
Hallo.
Sehr, dass er da ist.
Moin, Chabos. Sven. Chabos, wissen, wer der Babo ist.
Ja. Ja, ne, das ist so ein bekannter Spruch, oder?
Was ist denn eigentlich ein Chabo? War früher eigentlich ein Ausdruck von Dude. Also Typ, Kerl, ich kenn's von tatsächlich von so Rödelheim-Hartreim-Projekt, die haben in den 90ern da auch schon das war es im zweiten Album, glaube ich, schon. Egal, die haben den Begriff jedenfalls auch schon mal rausgehauen. Und der hat sich dann halt später etabliert, dann mit Haftbefehl und dann ging er in die Jugendsprache über.
Das sind so Chabos und dann eben, das sind quasi die Kerle, dann die Chayas und wäre quasi das weibliche Pendant, richtig? Oder gibt es da eine andere Bedeutung? Weil ein bisschen beim Googlen findet man, dass Chaya zum Beispiel auch negativ gemeint sein kann.
Also ich kenne nur Darstellung des Typen.
Ja. Also ganz offiziell geht es in der Serie nämlich tatsächlich um mindestens mal meine Generation. Ich habe ziemlich genau zur selben Zeit Abschluss und Abitur gemacht wie die Leute in dieser Serie. Und lieber Sven, du hast dir die auch angeschaut, es sind ganze 8 Folgen, die starten in der Mediathek bereits am 22. August um 10 Uhr, kriegt ihr alle 8 Folgen um die Ohren. Im linearen TV wird es wohl auf ZDF Neo ausgestrahlt, da geht's los am 24. und am 31. August, jeweils um 20.15 Uhr, da gibt's dann jeweils 3 Folgen und an dem Sonntag, dem 7. September, kommt dann nochmal die letzte Doppelfolge, das große Finale. Wir konnten uns vorab die komplette Serie reinziehen, 8 Folgen sind's. Du hast 7 geschafft, richtig? Das heißt, die großen spannenden Änderungen am Ende, die werde ich dir jetzt hier noch nicht verraten. Da kommt ganz viel auf uns zu. Was auf das Publikum zukommt, lieber Sven, das kannst du uns mal erzählen. Sag mal, da geht's. Was ist denn Chabos?
Nee,
ist
alles Rapper oder was? Es geht darum, dass Peppi nicht zum Klassentreffen eingeladen wird und dann nach Hause fährt und sich so Stück für Stück an seine Jugend und an seine Jugendfreunden und Freundinnen erinnert. Und das Ganze springt dann hin und her zwischen 2025 und 2006, inklusive einer tollen, wir durchbrechen die vierten Wand und sprechen mit dem Publikum, Perspektive, Peppi taucht immer wieder zwischendrin auf, erklärt Sachen und ja, wir schlängeln uns dadurch ein kleines Labyrinth, um rauszufinden, warum er nicht zum Klassentreffen eingeladen worden ist.
Ja, und das ist auf jeden Fall, so viel sagen die Trailer auch, halt einfach volles Rohr, eine Zeitreise in genau jene Zeit der Mitte der 2000er. Ich habe 2006 mein Abi gemacht, die Jungs werden da kurz davor stehen, sind also nochmal so ein Tick, 1-2 Jahre jünger als ich in dem Fall. Und natürlich kriegen wir halt hier volles Rohr, die Nostalgie um die Ohren geballert. Und uns wird auch gleich ganz zu Beginn in der allerersten Szene oder in der zweiten erklärt, warum das so ist. Denn das ZDF will sich scheinbar verjüngen, Sven. Ist dir das gelungen?
Absolut. Ich bin tatsächlich etwas kritisch bei deutschen Serien und gerade so bei Jugendserien, weil ich finde, dass dieser Moral-Apostelfinger mir einfach bei vielen Serien, die mir doch schon Spaß machen, aber dann irgendwas volle Kanne um die Ohren haut und mir verdirbt es den Spaß. Und hier hatte ich halt durch den Trailer extrem Bock drauf, weil das halt eine Zeit ist, an die ich mich genau erinnere. Das war 2006 Sommermärchen und ja, das war ein mega Sommer, tolles Wetter, tolle Stimmung und ich war da halt auch schon Mitte 20. So ist. Ja. Nee, es hat absolut Spaß gemacht. Ich war sehr überrascht und habe halt auch natürlich geguckt, ob sie die 2006er auch wirklich so gut dargestellt haben, wie man es im Trailer schaut. Also das war so eines der Punkte, wo ich echt mit Adleraugen dann drauf geguckt habe.
Das ist so eine Serie, die schwimmt so ein bisschen auch so, ich will nicht sagen im Fahrtwasser, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man eine Serie mit der anderen vergleicht, weil das ja alles individuelle kreative Projekte sind. Aber so rein von der Ästhetik her und von dieser, ne, doch einfach Ästhetik, ist es auf jeden Fall auch so Richtung How to Sell Drugs Online Fast geht's auf jeden Fall auch. Also wenn du einfach junge Leute, die dabei zusiehst, wie sie irgendwie Dinge machen, kommunizieren. Du hast vereinzelt auch so Texteinblendungen, wenn man sich halt so Nachrichten schreibt und aber auch mal natürlich die Nahaufnahme von in dem Fall dann dem PC der Mitte der 2000er, wo natürlich ICQ aufpoppt, wo du natürlich dann DEVU-Adresse von irgendwas kriegst und findest und so. Und wo die Welt auch irgendwie noch ein bisschen eine andere war. Wo, da wurden Dinge gebrannt auf dem Schulhof und ich kann mal sagen, das ein oder andere Taschengeld habe ich mir auf die Art und Weise auch garantiert dazu verdient. Und auch das ganz große Thema, und das ist so ein bisschen hier der Aufhänger auch letztlich für die kompletten 8 Folgen, illegale Downloads. Urheberrechtsverletzungen. Was passiert eigentlich, wenn du in dem Fall dann bei Kazaa, das habe ich nie benutzt, da war ich immer schlau genug, was passiert eigentlich, wenn du aus Kazaa Sachen runterlädst und dann irgendwie halt erwischt wirst und dann da halt eben eine Abmahnung kriegst? Das ist ein bisschen das Problem, was dir die Protagonisten damals der Mitte der 2000er auch gehabt haben, denn da müssen plötzlich 3.500 Euro irgendwo hergezaubert werden und das ist ein bisschen der, wenn man so will, Kicker für die komplette Story, ne? Dazu will ich eigentlich gar nicht deine Meinung wissen, weil das ist halt die Story. Ich will viel mehr von dir wissen, da du ja, also ich sag mal, ich habe solche Briefe auch schon gekriegt, zu Unrecht wohlgemerkt, weil ich mache im Verjährungszeitraum nichts Illegales. Ich bin da immer rausgekommen, weil ich nämlich nicht doof bin, weil ich weiß, wie man sich da anstellt und weil ich weiß, was man wohin schreiben und schicken muss und auch ein bisschen Glück hatte. Und das ist halt so ein Ding. Kann das sein, dass die Jungs sich einfach von Anfang an...
Naja, sagen wir es so. Also bei Peppi ist ja auch der Familienhaussegen, sitzt ja auch ziemlich schief. Und sind wir mal ehrlich, also wenn ich in dem Alter so einen Brief mit einer Abmahnung bekommen hätte und der Aufforderung, hier, du sollst so viel und so viel 1.000 Euro bezahlen, ich glaube, irgendwann hätte ich gesagt, okay, gut, scheiß drauf, ich muss in den sauren Apfel beißen und zeig's halt doch den Eltern. Aber klar, natürlich versuchen sie es selbst zu regeln und kommen von einem Unheil eigentlich ins nächste. Ja, man hätte es auch einfach ignorieren können, das habe ich mir so zwischendrin noch gedacht. Ignoriere es, aber klar, das ist was, das sitzt auf dir und ich konnte es teilweise nachvollziehen. Auch wenn mir ein paar Jobs dann, wo ich mir gedacht habe, naja, okay, gut, das ist jetzt ein bisschen überzogen, aber es macht halt jede Menge Spaß.
Ja, wir sind Mitte der 2000er, die Jungs sind einfach 4 dicke Buddies, die alle coole Spitznamen haben, teilweise hatten wir das damals auch und es wird natürlich viel gekifft und kann sein, dass es bei uns jetzt auch nicht anders gewesen ist. Wir sitzen viel bei irgendwem rum, also es wird auch relativ krass viel geraucht, also wir haben auch geraucht, aber so viel und drin, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. War das bei dir?
Ich da schon eine eigene Wohnung gehabt habe, wurde halt auch drin geraucht, irgendwann bin ich dann auch raus, weil ich dachte, okay, gut, so langsam wird es ein bisschen übel, weil es überall halt dermaßen stinkt. Aber ja, also ich muss sagen, so es gab viele Konstellationen, auch diesen Typ, PD, der hier ja auch als dargestellt wird, so als der, dem alles egal ist und der komplett drüber ist. Aber es sind halt viele, viele Art von Menschen dabei, die man kennt. Also ich könnte locker über die, also ich könnte vieles auf die projizieren, wo ich sagen würde, ja, das kenne ich. Also die Situation kenne ich. Ich kenne auch die Situation im Sportunterricht, wenn man gnadenlos mit Volleybällen auf den Kopf gezielt wird.
Ja.
Das könntest du heute, ja, ne? Das ist dann halt schon mal der Unterschied. Und ich hatte wirklich echt meinen Spaß. Ich kann es nicht oft genug sagen.
Bevor wir kurz auf die Figuren kommen, muss man vielleicht auch noch eine Ergänzung oder eine Feststellung möchte ich da kurz nochmal auch festhalten einfach. Denn okay, das ist hier wie gesagt Nostalgie und er blickt halt eben auf einer zweiten Zeitebene 20 Jahre in die Vergangenheit und dann da ein bisschen zu analysieren, wie ist es eigentlich zum Status Quo gekommen? Was ist denn jetzt die Situation, in der er jetzt gerade ist? Er selber ist irgendwie... wahrscheinlich in der Geschäftsführung oder zumindest irgendwie eine Art Mitarbeiter von einem KI-Unternehmen, das deinen Kühlschrank auffüllt. Das ist ganz putzig. Das hat nie wieder spielt das eine Rolle. Passiert nur in der ersten Folge. Und ansonsten ist er ein relativ einsamer Mensch, der einfach auch alleine durchs Leben geht und jetzt mal wieder in die Heimat Richtung Duisburg fährt. Auch ganz putzig. Das spielt alles in Duisburg. Und letztlich ist er halt einsam und er versucht so ein bisschen zu rekapitulieren, wie es eigentlich dazu kam, indem er auch im Laufe der Zeit verschiedene Menschen mal so durchgeht, mit denen er halt zu tun hatte. Und wir treffen die dann alle eben auch ein Stück weit wieder. Was er aber vor allem macht, ist es auch, die damalige Situation ein Stück weit zu kommentieren. Das heißt also, auch mit diesem aktuellen, moderneren Blickwinkel Themen zu analysieren, wie beispielsweise Humor. Über wen wurde da warum wie gelacht? Und natürlich waren das Menschen mit Behinderungen, das Frauenbild war eine Katastrophe, es war alles mittelschwer bis stark rassistisch und so weiter und so weiter und so weiter. Und das wird eben auch kommentiert und ich fand, das war eine interessante Ebene, die hier sehr auf die Serie mit reinkommt. Das ist nicht einfach nur ein nostalgisch verklärter Blick in die Vergangenheit, wo alles schön bunt und ICQ war, sondern eben auch noch ein ganzes Stück mehr, weil das komplette Patriarchat irgendwie auch zum Thema gemacht wird. Rollenbilder, Erziehungsbilder, dieses stupide Bang, 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 du musst sie flachlegen, Ding, wird halt mal auch irgendwie zumindest kommentiert. Und das steckt als Ebene drin, ob es immer so gelungen ist, das wird in der letzten Folge tatsächlich mal kurz zum Thema, wo man sich schon fragen kann, ob das hier nicht einfach nur 8x30 Minuten Selbstmitleid eines Mannes ist, dass wir dem hier zugucken. Das wird dann innerhalb der Serie auch zum Thema gemacht, das ist ganz spannend. Aber wie siehst du das? Ist diese Kommentierung auf die Zeit von damals, ist die
gelungen? Da mir ja die letzte Folge noch so ein bisschen fehlt, ich finde, es bleibt weitgehend unkommentiertes. Du hast einfach so eine Art Spiegelbild und dann viele Erinnerungen, wie war es bei dir? Also man projiziert es da auch rein und ich denke, ja, nee, klar, alles klar. Ich kenne das, also ich kenne auch diese Wort, diese beleidigen und das ist Punkt, Punkt, Punkt und das ist Punkt, Punkt, Punkt und ich fand's aber gut, dass sie den Zuschauern kein schlechtes Gewissen einreden. Also du kannst über alles lachen, was da stattfindet und was du hörst und es kommt halt, das ist, was ich am Anfang gemeint habe, was mir so gut gefällt, es kommt kein Zeigefinger, dass du dich danach so dermaßen schlecht fühlst, dass du sagst, okay, ich muss mich jetzt in irgendein dunkles Kämmerlein einschließen und Buße tun, sondern ja, es zeigt dir einfach auf, so war es damals. Klar, überspitzt, aber du kriegst kein schlechtes Gewissen und das ist gut. Also das ist was, das fehlt mir einfach. Du hast trotzdem die Leichtigkeit, aber es ist halt auch irgendwo Selbstkritik.
Was wir auf jeden Fall haben, ist diese Geschichte mit der Musik. Da hast du einen interessanten Punkt gestellt und ich glaube, das hast du auch zum Thema deines Interviews gemacht, was du geführt hast, gerade eben mit den beiden Drehbuchautorinnen und Regisseurin. Erzähl mal, was dir bei der Musik aufgefallen
ist. Also normalerweise, oder in dem Fall hier, ist es so, dass die Musik nicht nur als nostalgisches Stilmittel funktioniert oder eingebracht wird. Hauptsache, ich muss jetzt mal was von Sido spielen oder ich muss jetzt auch mal Bushido spielen oder weil es ist halt alles, es ist viel, viel Deutschrap geprägt, weil das ja auch damals so die ultimative Hochzeit war. Und ich finde, hier wird die Musik als Verstärker, als Träger, die hat so eine eigene Rolle, die sie noch mit reinbringt. Und es wird nicht einfach irgendwie wahllos und, ja, wie gesagt, nur als Stilmittel verwendet, sondern die hat eine eigene Dynamik und bringt auch die Story voran, weil sie trägt auch viel. Und da hatte mich einfach interessiert, herauszufinden, wie die Songauswahl gemacht haben. Weil das Repertoire, ich meine, von 2000, sagen wir jetzt mal, bis 2006 ist immens, gerade weil ja auch viele auch amerikanische Hip-Hop- und R&B-Artists da groß rauskamen. Ja, da dachte ich einfach, das ist schwer, mir für gewisse Situationen jetzt ein spezielles Lied rauszupicken oder zwischen verschiedenen Liedern zu wählen. Und was passt da am besten? Und da hat mich einfach so dieser Findungsprozess auch interessiert.
Die sind ja musikalisch wirklich sehr breit aufgestellt. Es ist eben nicht nur Hip-Hop, R&B und Co. Es ist eben auch mal Evanescence zum Beispiel, habe ich auf jeden Fall gehört. Ich bilde mir ein, ich habe auch gehört hier Papa Roach oder was das gewesen ist. Also es gibt auch mal so in die Richtung, oder was, Korn? Ich weiß gerade nicht so genau. Wird aber alles passen, weil es alles die Musik der Zeit ist, die ich damals auf jeden Fall auch volles Rohr gehört habe und mich deswegen total auch ein Stück weit irgendwie daheim fühlte. Was ich jetzt nie so hatte, war diese Situation, in die sich halt eben unsere Clique letztlich war entgrät, weil das zum einen ein sehr bunt gemischtes Team ist. Die haben alle vier irgendwie ihre Themen und Probleme. Und im Nachhinein muss man sagen, bin ich, auch wenn wir sicherlich spannende, abwechslungsreiche Zeiten hatten, vermutlich in sehr gesitteten Verhältnissen da letztlich gewesen. Mit Menschen, mit denen ich übrigens auch bis heute, tatsächlich letztes Wochenende, auch noch Kontakt habe. Lass doch mal zumindest die vier Jungs durchgehen, die hier im Zentrum unserer Handlung stehen, damit wir da noch ein paar Worte mal dazu verlieren, wie uns die auffallen. In der Mitte ist ja Peppi und Peppi ist jetzt 36, ne? Ist Peppi ein Hängengebliebener?
Ach, ja, jein. Also Peppi hängt schon sehr an seiner Vergangenheit, sonst würde ihn das Ganze ja auch nicht so mitnehmen. Und er hat ja noch viele ungeklärte Ereignisse dort, die er ja auch aufarbeiten muss. Und das tut er ja auch teilweise. Aber ja, ich glaube, er hängt so mittendrin. Vielleicht so auch so ein Ticken Midlife-Crisis schon, weil er einfach ja nicht weiß, wohin. Ja, also er sagt ja auch irgendwann zu seiner Schwester, ja, er hängt 90% des Abends zu Hause rum und weiß nicht, was er machen soll und ist einsam. Und das sind halt so Momente, ja, die sind schon ein bisschen traurig. Also wo du denkst, schade, aber es ist halt einer, der ja sagt, der geht arbeiten und dann hängt er zu Hause rum oder geht mal was trinken und das war's. Aber da hat sich jetzt irgendwie nichts Aufregendes weiterentwickelt. Und ich glaube, er weiß auch nicht, was für einen Weg er jetzt irgendwie nehmen möchte. Also er steckt so, ja, in so einer Art Schlamassel. So.
Er ist ja inzwischen 36, der trifft auf sein 16-jähriges Ich und wir erfahren im Laufe der Serie, dass er am Ende der Serie die Jungs das vorläufig letzte Mal sieht. Das heißt, er hat sie 20 Jahre lang nicht gesehen. Und wenn du innerhalb der 20 Jahre natürlich keinerlei Kontakt pflegst, den auch nicht aktiv suchst und der geht oftmals natürlich verloren bei Menschen, die einfach nicht mehr täglich gemeinsam in die Schule gehen, da hast du dann unter Umständen nicht mehr so den Anschluss. Das ist halt eher ganz spannend zu wissen, war, dass Peppi scheinbar bis auf sein kollegiales Umfeld auch sonst niemanden hat, keine Familie, kein gar nichts. Was hat der eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht? Warum ist der, hat sie sich da nicht irgendwie entwickelt? Weil machen wir uns nichts vor, gerade für Männer ist die Zeit bis Mitte 20, sagen wir mal, immer noch sehr charakterprägend. Und da scheint bei ihm ja gar nicht so unfassbar viel passiert zu sein. Das wäre noch auf jeden Fall mal ein Einblick, der in die Serie auch gut gepasst hat, den wir gar nicht kriegen. Er guckt eher so ein bisschen, wie du jetzt Midlife-Crisis-mäßig es genannt hast, in die Vergangenheit zurück. Wir haben aber auch noch andere Figuren da drin.
PD.
PG, PDD, wie heißt der?
PDD?
Ja, PDD. PDD
hat
auch ein Problem, oder?
Ja, aber über den habe ich mich am meisten wirklich amüsiert. Also PD ist ein Charakter, der halt komplett drüber ist. Jetzt nicht, meine ich, so drüber gezeichnet, weil ich kenne auch welche, die so in diese Richtung schlagen. Die einfach sagen, alles klar, was kostet die Welt, nach mir die Sintflut. Wenn ich da bin, ist die Party da. Und ja, bei dem hatte ich ordentlich viel Spaß.
Ja. Der ist auch ein bisschen repräsentativ für eben diese Jungs, die halt sich irgendwie omnipotent gefühlt haben, gern alles flachgelegt haben, was da kommt, aber effektiv vielleicht dann doch nicht so die Bringer gewesen sind. Und diese Stereotype, die wird dann hier auf jeden Fall auch ein bisschen bedient. Und nun ja, sagen wir mal, er ist auf jeden Fall, als wir ihn später nochmal treffen, ist er Polizist. Vielleicht kommt da eins zum anderen. Wollen wir es mal so unkommentiert im Raum stehen. Das ist auf jeden Fall auch ein putziger Typ. Dann noch einer, der hat mir von Anfang an leid getan, wo ich gedacht habe, dass der Typ einfach dauernd drauf kriegt. Und am Ende der Serie wissen wir auch, das ist tatsächlich so, dass der Gollum. Gollum heißt du nicht, weil du der Schönling in der
Runde bist. Nein, Gollum ist halt der technikversierte Freak, der Hacker. Der für gute Filme und für LAN-Partys sorgt, dass sie endlich Unreal Tournament spielen können. Was man ja auch kennt, wenn man damals mal auf so einer LAN-Party war, da hast du immer einen dabei, der sich da mega ausgekannt hat und während der Rest am Rechner gesessen hat und gesagt hat, wie sieht's denn aus, können wir jetzt endlich mal loslegen? Und da hast du einen unter den Tisch gehört, ja Moment, ich muss noch das und das umstecken und läuft's? Nein. Und ja, also ja, Gollum ist wirklich halt auch so ein Charakter, also ich kannte das auch, gab's auch bei uns. Ja, und daher fand ich es auch nicht irgendwie jetzt an den Haaren herbeigezogen, aber du siehst halt, was ich bei der Serie ganz toll finde, ist einfach diese Vorher-Nachher-Geschichte. Da gibt's Sachen, die sind natürlich sehr traurig und da gibt's auch Sachen, wo man denkt, ja, da hätte vielleicht Peppi einen besseren Einfluss haben können auf die Sachen, die sich dann auch weiterentwickeln. Aber ja, bei Gollum war es halt, ja, ich hatte es tatsächlich auch befürchtet, dass das eher so ein trauriges Beispiel wird.
Insgesamt ist er aber immer noch irgendwie Teil der Runde. Also er wurde dann wirklich nicht exkludiert. Letztlich hat alles bei ihm stattgefunden. Und er war vielleicht innerhalb der Gruppe der Schwächste, zumindest ist der Eindruck. Aber er war immerhin Teil der Gruppe. Vielleicht wurde es doch ausgenutzt, dass man bei ihm sein und rauchen konnte. Das ist natürlich auch so ein Ding. Da muss man auch durchaus mal anmerken. Und ob er das selber so gut fand, was da in seinen jungen Jahren passiert ist, das müsst ihr selber rauskriegen, liebes Publikum, und dann mal gucken, wie das innerhalb der 8 Folgen da passiert. Und ja, du hast gemeint, wir lernen die ja alle dann irgendwann nochmal wieder kennen, das heißt also, wir treffen die ja wieder, und wenn wir ganz erst im Laufe der Serie, gegen Ende der Serie letztlich dann nochmal wieder treffen, ist dieser Albanen, die ihn, glaube ich, weil sie sagen, er kommt aus Albanien, aber kommt er halt auch gar nicht, ist einfach nur ein rassistisches Vorteil. Iran, Irak klingt alles gleich, gell? Das ist auch so ein Satz, der da fällt in dieser Serie. Der ist wohl oder übel eigentlich auch bis zum Schluss der einzig wirklich Vernünftige. Der wirklich keinen Dachschaden, also kein, der hat auch einen Schaden, der ist geflohen, wo mit seiner Oma jetzt in Deutschland oder damals in Deutschland und alles hinter sich gelassen. Garantiert ist da ein Trauma drin in dem jungen Mann. Aber das ist so derjenige, der bisher einfach der Sympath in der Runde gewesen ist, oder?
Ja, er ist so der Ruhige. Also der wird ja immer ruhiger, findest. Am Anfang ist er noch aufgedrehter und später wird er dann zunehmend ernster auch. Klar, natürlich, das, was dann halt auch alles noch passiert, trägt ja auch ihren Teil dazu bei. Aber ich mochte den auch. Es gab jetzt eigentlich keinen in der Runde, den ich irgendwie total ätzend fand.
Also beim PD, das wäre so einer, den hätte ich vielleicht irgendwann aktiv exkludiert aus meiner Runde, weiß ich doch nicht. Ja. Ja, das sind die 4 wichtigsten Figuren in der Runde, und da fällt schon eins auf, das sind auf jeden Fall 4 Kerle, 4 Chabos, und du hast dann auch nach Chayas gefragt, und ich werde dir jetzt auch die letzte Folge nicht spoilen, aber Fakt ist einfach, dass das komplett aus der Perspektive von diesen pubertierenden Jungs präsentiert wird alles. Wir haben Frauenfiguren, auch jede Menge Frauenfiguren, mit denen wichtige Dinge passieren, aber sie sind schon über weite Teile sexualisiert, es geht nur darum, sie irgendwie flach zu legen, sie sind auch cool, man mag die auch, die Jungs müssen manchmal auch über ihren eigenen Schatten springen, weil die eigentlich wirklich mögen und eigentlich gar nicht nur sexualisieren wollen. Aber wie das halt so ist, Gruppendruck und Co. kommen da zusammen, plus Hormone, das macht das alles nicht einfacher. Aber auch hier kann man sagen, die weibliche Perspektive eben jener Zeit ist nur sehr marginal am Rand, findet die eigentlich nur statt. Frauen sind oft in den Rollen, die sie hier geben, wenn überhaupt nur Vehikel oder überhaupt nur Anstoß oder eine Art Plot-Device, wenn man so möchte. Aber so wirklich mal eine Innenperspektive von der Frau bekommen wir nicht. Die auch, wenn ich da jetzt so kurz drüber nachdenke, insgesamt doch immer alle hier die Vernunftfiguren sind. Also das sind eher die den Job haben, die Karriere gemacht haben, die einfach vernünftiger sind als die Jungs. Falls es eine Fortsetzungsserie namens Chayas, falls sie Chayas heißen würde, wäre einfach naheliegend, geben sollte, müsste da auf jeden Fall nochmal die Perspektive beleuchten.
Ja, wobei, ich finde nett, dass sie so zur Randfigur werden. Also zumindest Marsha hat ja auch ihre Präsenz und absolut ihre Screentime, und ich finde nicht, dass die jetzt irgendwie so als Nebenfigur vorankommen. Okay, gut, bei Pina, ja, gut, es gibt einen ausschlaggebenden Grund, aber so den Rest fand ich jetzt nicht so dermaßen schlimm. Also nicht schlimm, aber ja.
Kennst du bestimmt den Bechdel-Test? Diesen kennst du garantiert. Ich bin mir sicher, dass die Serie
den nicht bestehen würde. Wir haben den Bechdel-Test in der Serie ja gemacht.
Ja. Ja, ich weiß. Stimmt. In der einen Folge haben sie ganz konkret auch extra, haben sie bestanden. Ich erzähle Quatsch. Es ist völlig richtig. Ja. Okay, alles klar. Jetzt kommt es eben hier im ZDF. Wir können uns das angucken. Es sind viele Sachen drin. Unter anderem auch sehr, sehr viele. Und ich werde keinen einzigen spoilen. Aber eine Menge Gastauftritte sind da drin. Und die haben mich wirklich alle sehr angetan. Schade, dass der finale Gastauftritt, den spoil ich dir jetzt nicht, der 8. Folge, dass der schon im Trailer drin ist. Das ist wirklich ultra schade, weil das so ein Cliffhanger von Folge 7 in die Folge 8 rein ist. Aber wie warst du so angetan von den
Ich habe mir zwischendrin echt die Augen gerieben und dachte, Wahnsinn, wen die alles bekommen haben. Also ich werde auch keinen einzigen spoilen. Es gab einen, das fand ich sehr traurig, ich persönlich, wo ich dachte, guck mal, krass. Ich habe auch zweimal hingeguckt und habe auch nochmal zurückgespult und dachte, ist das wirklich? Aber das hat mich echt beeindruckt. Also klar, natürlich hast du bei Brit und sowas hast du sofort auch bei Mola. Entschuldigung, jetzt ist aber nur die einzige. Die siehst du aber, glaube ich, auch schon im Trailer.
Ist auch kein verjüngter Mola, keine
Sorge. Das war halt wirklich klar, das kennst du. Ne? Wenn du da irgendwo mal mittags aufgeschlagen bist und dann liefen diese Talkshows, diese Fake-Dinger. Ja, und dann hat man sich drüber kaputt gelacht. Und also ich kenne das auch, dass man dann mit der kleinen Gruppe vorne dran hockt und dann ablästert. Aber das ist halt, das ist schon Wahnsinn, wenn die alles bekommen haben.
Ja. Du, lieber Sven, bis auf mein Fazit habe ich eigentlich gar keine großartigen Punkte mehr, die ich heute noch zum Thema machen möchte. Willst du uns, wenn du keine mehr hast, willst du uns vielleicht noch ein bisschen was aus dem Interview teasen?
Außer mein Fazit, ich habe jede Menge Bock drauf gehabt, ich habe Spaß dran gehabt und ich bin nicht so leicht zu begeistern bei deutschen Sachen, aber das hier macht wirklich jede Menge Fun mit Nostalgie und allem drum und dran. Anschauen. Ich hatte dieses Interview mit den beiden, also mit Arkadi Kajet und Mickey Patsch, und da haben wir halt so ein bisschen über Casting gesprochen, über Musik gesprochen und auch natürlich über die Gastauftritte. Die beiden haben viel erzählt und es war sehr nette Dudes und hat Spaß gemacht, und ich hoffe, ihr schaut's euch an und freut euch drauf.
Auf jeden Fall, Mann. Ich guck mir das an. Das findet ihr unter anderem auf Social Media. Wir werden es, wenn es halbwegs passt, auch als eigenständige Podcast-Ausgabe hier mit reinpacken. Und wie gesagt, auf Instagram könnt ihr und auf YouTube könnt ihr euch auch konkret das Ganze auch in Shorts angucken, damit ihr mal seht, wer da hinter der Kamera ist. Und ihr vor allem auch den Sven, falls ihr ihn an dieser Stelle noch nicht gesehen haben solltet. Denn, liebes Publikum, dieser Podcast wird auch als Video erscheinen. Ihr könnt ihn auch komplett auf YouTube gucken, damit ihr mal wisst, wie wir so aussehen. Wir versuchen das immer mal möglich zu machen und werden das auch hier wieder machen. Ah, da könnt ihr unsere beiden hübschen Glatzköpfe dann mal vor der Kamera anschauen. Und mein Fazit zur Serie ist eigentlich ähnlich. Letztlich ist es ein gar nicht so krass volles Rohr, nostalgisch aufgeladenes Ding geworden. Ganz im Gegenteil, es passt irgendwie, es war schön, es war zielführend. Es war mit einer Menge tollen, erinnerungswürdigen Dingen da präsentiert. Wenn da halt eben Poster an der Wand hängen von Figuren und Menschen, Promis, die du kennst, oder halt eben da irgendwelche ja auch einfach deutschsprachigen, aus deutschen Landen stammenden Promis dann auch mal vor die Kamera geholt werden, das ist cool. Ist immer so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt den Bechdel-Test zum Thema macht und dann damit zum Beispiel ja letztlich auch über Frauenrollen sprechen kann, ist dieser Kritikpunkt dann aufgehoben, nur wenn man ihn selbst zum Thema macht? Oder genauso gut auch, letztlich der gezeigte, gespiegelte Sexismus und meinetwegen auch Fremdenhass, beziehungsweise, fällt mir das Zauberwort gerade nicht ein, Rassismus, Dankeschön, Sven, auch wenn du den zum Thema machst, ob das dann besser ist, nur weil du sagst, das ist jetzt rassistisch. Weiß ich nicht so genau. Das müsstet ihr, liebes Publikum, auch selber entscheiden. Also wenn da einfach Vorurteile gegen Alba beispielsweise die ganze Zeit bedient und gespiegelt, also mir fallen heute ein bisschen die Worte, repräsentiert werden. Ja, also der PD macht ja ständig auch einfach seine, allein dass er Alba heißt, ja, ist ja allein schon ständig wiederkehrender Rassismus, der da irgendwie drin ist, und nur wenn man den als solchen benennt, ist er trotzdem noch da, und darüber kann man sicherlich kritisch sprechen. Ich persönlich kann das jetzt für die 8 Folgen für mich als solches unterhaltsam und durchaus angenehm auch bewerten. Tolle Serie, guckt sie euch an, schaut auch gern viel davon, damit sie bestenfalls eine Fortsetzung wirklicher Art kriegt. Ich bin mir sicher, dass die beiden Köpfe dahinter da durchaus Bock hätten, hier uns auch noch eine Folgeserie zu präsentieren. Und wenn ihr sie gesehen habt, dann kommt gerne mal rum, liebes Publikum, auf tele-stammtisch.de/discord und joint unserem Community Hub. Dort könnt ihr mit uns und anderen Menschen über Serien und Filme sprechen. Wenn es nicht gerade Chabos ist, dann beispielsweise auch über die neue Alien Earth Serie, die wir ausgiebig recappen, oder natürlich die aktuellen Kinofilme aller Größenordnung, ob klein, groß, mittel und irgendwas dazwischen. Das sind alles Dinge, die bei uns besprochen werden im Podcast. Kommt gerne auf Social Media rum, teilt dort eure Meinung mit, euer Feedback zu eben allem, was wir machen, und noch weitere Dinge. Glaubt mir, wir reden manchmal über, was haben wir denn sonst noch so gesprochen? Jetzt gerade haben wir gesprochen über Memes. Es gab ganz viele Memes bei uns auf dem Server, auch alles total toll. Ja, total toll war es auch mit dir zu sprechen, lieber Sven.
Gerne.
Danke dir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.